Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Matthias Michels-Korsten und Stefan Bösner.
Ja, herzlich willkommen wieder bei unserem Podcast, Stefan. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Matthias. Schön, dich zu sehen.
So, ich habe mal wieder einen Fall mitgebracht. Wieder mal aus unserer Infektsprechstunde, wo ein 17-jähriger Junge direkt zusammen mit seiner Mutter, was wir häufiger erleben, dass Kinder auch mal mit den Eltern zusammen in die Praxis kamen. Und zwar hatten die eine Schwellung beobachtet am Hals rechts. Seit 2 Wochen, der war im Urlaub gewesen, war so an der Ostsee, war nicht wirklich krank da gewesen und hat da einfach das so bemerkt und hatte da wohl auch an der See, wie das mal so ist, kurz mal so ein bisschen Halsschmerzen gehabt, aber nicht ausgeprägt, nicht so, dass er sich richtig krank gefühlt hat und kam damit zu mir in die Sprechstunde.
Okay.
Woran denkst du da so?
Tja, an vieles, in viele verschiedene Richtungen, aber dann irgendwie auch wieder an weniges, wenn ich mir das genauer anschaue. Ich kann erst mal sagen, Halsschwellung und Reiseanamnese, wenn die jetzt in andere Länder wäre, dann würden mir eine Menge Dinge einfallen, weil ich lange in den Truppen gearbeitet habe. Das lasse ich aber jetzt mal hier mal außen vor, weil Ostsee ist kein Gebiet, wo man sich...
Noch nicht.
Ne? Das kann im Rahmen des Klimawandels, wenn wir den Podcast in 10 Jahren noch machen, dann werden wir Fälle vielleicht von den Differentialdiagnosen völlig anders besprechen. So spannendes Thema Re-Emergent Infectious Diseases, aber das ist das ganz am Anfang in Deutschland. Von daher mit der Halsschwellung, ich glaube, die spannendste Frage erstmal für mich ist so die Frage, hat das überhaupt mit dem Ostseeurlaub zu tun? Also ist das überhaupt in dem Rahmen aufgetreten mit so ein bisschen Halsschmerzen? Das kann natürlich sein. Oder hat er das schon vorher? Das ist überhaupt erstmal die erste Frage. Okay. Weil manchmal ist es wirklich so, man ist gerade in der Phase, wo man jetzt Zeit hat oder so. Man achtet vielleicht auch mal genauer auf sich selbst oder man tastet jetzt rein zufällig mal die Schwellung, aber die hat vielleicht schon Wochen vorher bestanden. Das wissen wir einfach nicht. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wenn der Patient jetzt mit seiner Mutter kommt, dass es neu aufgetreten ist und dann... ist natürlich im Halsbereich, gerade mit anamnestisch auch ein bisschen Infektzeichen, natürlich erstmal die naheliegendste Diagnose. Um was handelt es sich bei der Schwellung? Wahrscheinlich um Lymphknoten. Es gibt natürlich auch differenzialdiagnostisch laterale Halszysten, nur das ist mehr so ein embryogenetisches Problem. Die hat man dann in der Regel schon länger und die tauchen auch früher auf. Ansonsten... könnte eine Schwellung am Hals noch ein Abszess sein, aber dann würde man ja in irgendeiner Weise da vielleicht auch eine Verletzung oder irgendwas vermuten. Ja. Das wären jetzt überhaupt erstmal so die hauptdiagnostischen Fährten und das lässt sich meistens palpatorisch schon ganz gut abgrenzen. Ansonsten muss man halt mal einen Schallkopf draufhalten, dann weiß man es.
Also ich hatte das anamnestisch auch erstmal so eingeordnet, dass sie jetzt so kam, dass es eher protrahiert war. Also dass sie wahrscheinlich schon in oder vor den Ferien gekommen wären, wenn dieser Urlaub nicht gewesen wäre. Das hat es eher so diese Vorstellung bei mir verzögert, hatte ich das Gefühl, dass sie sonst mit diesem Befund durchaus auch schon eine Woche früher gekommen wären. Aber nun gut, sie waren halt an der Ostsee. Ansonsten, klar, hat sie es schon gesagt, welche großen Punkte das sein könnten. Wenn man sich das anguckte, passte das vollkommen zum Lymphknoten. Das war ziemlich schnell klar, das war kein Abszess, ne? Den wird man sehen, der ist deutlich dolent, gerötet, geschwollen. Das war nicht der Fall. Das heißt, es war eine Schwellung, relativ groß, also wirklich so ein Paket von mehreren Zentimetern, die auch nur sehr leicht dolent war. Und einseitig auf der Seite auftauchte.
Okay. Ja, wir machen Pause. Ich denke gerade nach. Also erstmal ein Lymphknotenpaket, sagen wir mal, ist schon erstmal, finde ich, untypisch. Klar, man kann auch beim Infekt im Rachenhalsbereich schon auch mal mehrere Lymphknoten vergrößert haben. Aber dass das gleich so ein großes Konglomerat ist, wie du das beschreibst, lässt mich zumindest auch an abwendbar gefährliche Verläufe denken. Also das kann mal die Erstmanifestation auch von einer systemischen Erkrankung sein beim Kind in dem Alter, so eine lymphatische Leukämie. Es gibt ja auch andere Lymphome. Ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit über das Burkitt-Lymphom geschrieben, wobei das nochmal anders imponiert. Aber da gibt es, sagen wir mal, einen Bereich, in dem ich mich, da muss ich auch ja ausschränkend sagen, dann nicht im Detail auskenne. Ne? Das ist nicht mehr Wissen, das nicht mehr allgemeinmedizinisches Wissen. Aber wenn da irgendeine Vermutung besteht, würde da ja zumindest dahingehend auf jeden Fall mal ein breiteres Blutbild helfen, um halt zu gucken, sind da alle Zellreihen, die daran beteiligt sind, wirklich in Ordnung oder finde ich da irgendwelche Abweichungen?
Ja.
Wenn das, nochmal um das nur abzurunden, doch eher eine lokale Infektreaktion ist, dann hätte ich gerne, wenn das so deutlich geschwollene Lymphknoten sind, auch irgendwie eine fassbare Ursache dafür. Also da müsste ich zumindest im Rachenbereich jetzt eine deutlich geschwollene Tonsille sehen, vielleicht auch noch mit Eiterablagerung oder ein Peritonsillarabszess oder irgendein anderes Infektzeichen, das mir diese Lymphknoten erklärt. Und es müsste auch anatomisch zueinander passen. Also die müssten auch an einer Stelle sein und das so auch an alle Studierenden lernen. Sie lernen nicht Anatomie umsonst. Das kann man hier auch gebrauchen, dass man wirklich auch guckt, Mensch, trainieren auch die Organe in diese entsprechende Richtung. Sonst wäre das keine plausible Erklärung, sondern vielleicht nur ein begleitender Nebenbefund.
Super gut, dass du es ansprichst. Ne? Ganz klar, da gehört die komplette Untersuchung noch zu, was ich natürlich auch vervollständigt habe. Es war so, dass die Tonsillen, die waren nicht stark entzündet. Es war auf jeden Fall kein starker Aspekt für ja auch eine wichtige Differentialdiagnose, gerade im Alter. Vielleicht ist es einfach eine EBV-Infektion, eine deutliche Tonsillitis, also pfeifisches Drüsenfieber. War zumindest vom tonsillären Aspekt nicht der Fall. Da waren, naja, wie das manchmal so ist, man hatte das Gefühl, es sind so leichte lakunäre Zeichnungen da, aber es war weder viel Eiter noch flächige Beläge. Es war keine starke Halsentzündung da. Und auch der weitere HNO-Befund, das heißt, wenn man sich natürlich auch mal die Zähne anguckt oder fragt, ob Zahnschmerzen da sind oder sowas kommt ja auch mal vor, dass da abgebrochene Zähne sind, dass eiternde Zähne sind, dass das eine Problematik ist, Zahnschmerzen einfach, die geäußert werden, die auch mal so einen Lymphknoten machen können, hat dieser Junge nicht gehabt. Genauso auch weiter der Ohrbefund, die Ohrmuschel war nicht entzündet, es war kein entzündetes Piercing, was ich auch schon mal beobachtet habe da. Es war keine Hautveränderung am Kopf da, ein Zoster oder sowas vielleicht mal machen könnte, keine Infektion der Kopfhaut, die, genau wie du richtig gesagt hast, da in diese Bereiche auch trainiert. Ne? Also von daher ist es total gut und wichtig, wenn man da auch dran denkt oder vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Gesicht, Nase geht, RSEP, was im Gesichtbereich sowas man machen könnte. War alles nicht da, war nicht präsent. Tja, wie gehen wir jetzt wieder vor?
Naja gut, ich meine, du hast das ja super eben alles zusammengefasst, alle Bereiche genannt und da gibt es einiges zu untersuchen im Kopf-Hals-Bereich, wenn man sich so einen Befund regional erklären will, das kann man schön anatomisch gliedern. Und jetzt müssen wir halt diese Box einfach von einem lokalen Geschehen, die würde ich jetzt verlassen, in Richtung systemisches Geschehen. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, dass man da mit Labor weiterkommt, aber natürlich steht vor Labor erstmal eine körperliche Untersuchung. Also ich würde hier jetzt zumindest mal fokussiert zwei Etagen weiter nach unten wandern. Mich würde interessieren, hat der Junge eine Hepatosplenomegalie zum Beispiel, gerade eine Splenomegalie, die mir dann doch, das würde dann überhaupt nicht mehr passen zu einem Lokalinfektionsgeschehen, sondern würde eher dann so einen Hinweis geben, dass hier doch ein systemisches Bild vorliegt. Und natürlich würden mich dann alle anderen Lymphknotenstationen interessieren. Sind ja auch axilläre Lymphknoten, geschwollene inguinale Lymphknoten und so weiter. Das wären so die zwei weiterführenden Fragen, die ich mir jetzt stellen würde.
Das waren auch die beiden Punkte, die mir im Kopf rumgingen. Also vor allem weitere Lymphknotenstationen, weil ich sehr in Richtung Lymphom gedanklich schon unterwegs war. Aber auch nochmal Splenomegalie, auch Lymphom, aber auch EBV. Ne? Das ist ja gerade, weil es vom Alter so unglaublich gut passen könnte mit dieser leichten Erkältungs-Halsschmerz-Episode, die er da hatte, dass es doch, und das wünschte ich diesem Patienten natürlich da irgendwo auch, eine EBV-Situation einfach, oder eine EBV-Infektion einfach darstellte. Genau, das heißt auf jeden Fall eine breite Labordiagnostik inklusive Differentialblutbild, vielleicht sogar LDH als Zellumsatzmarker und eine EBV-Serologie habe ich veranlasst, wobei das sehr wenig wegweisend war. Also, da ist
also auch die EBV-Serologie war negativ.
Genau, okay. Wobei wir wissen, EBV-Serologie braucht auch eine Zeit, manchmal, bis es anspricht, wenn das recht frisch ist. Wobei anamnestisch waren es ja 2 Wochen. Trotzdem kann das mal noch dann in diesem Fall noch falsch negativ sein.
Darf ich noch eine Frage stellen? Gerne. Hast du auch eine Zytomegalie-Virus-Serologie gemacht? Macht man nicht routinemäßig? Genau. Das habe ich immer so im Hinterkopf, aber eher bei den Fällen, wo ich halt mehr EBV vermute und nicht fündig werde, dass Zytomegalie-Virus eine ähnliche Symptomatik machen kann.
Das ist ein guter Punkt. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie weit geht man da? Ja. Aber zumindest für die Fälle, wo es dann nicht EBV ist, dass man sagt, okay, dann melde ich noch nach CMV. Oder ich weiß nicht, machst du noch mehr als CMV auch?
Nee,
also
eigentlich
machst du Toxoplasmose, macht man Katzenkratzkrankheit noch mit oder sowas? Das ist ja schon die Frage.
Das ist schwierig. Nee, also da, ich glaube nicht. Ich würde auch gestuft vorgehen und erstmal Zytomegalievirus machen. Ich meine, an eine Tularemie kann man auch nochmal denken. Da gibt es jetzt doch einige spezifische Virusinfekte, aber da müsste dann irgendwie auch der Rest der Anamnese ein bisschen mehr in die Richtung passen. Ja.
Es ist jetzt so, dass das wirklich für mich vom Aspekt her ein großes Paket war. Ich hatte diese Blutergebnisse, ich hatte keine B-Symptome, muss ich noch ergänzend dazu sagen. Das hat mir vorher nicht genannt, aber B-Symptome hatte er nicht. Er hat nicht nachts geschwitzt, er hatte kein hohes Fieber gehabt und keine Gewichtsabnahme. Erstmal erfreulich, die weiteren Lymphknotenstationen waren alle, wie gesagt, unauffällig. Aber aufgrund des zeitlichen Verlaufs, jetzt, ne, Blut war jetzt da, dann waren auch schon 2,5, 3 Wochen rum, habe ich mich doch dazu entschieden, ihn so zu beraten oder auch weiterzuschicken in Richtung HNO, weil man dann eine Probenentnahme braucht, einfach um diese Diagnostik zu sichern. Jetzt ist es leider bei diesem Fall so, dass ich habe ihn heute Morgen vor dem Podcast versucht noch anzurufen, dass das Ergebnis noch nicht da ist. Ich habe ihn aber vor der Operation noch mal gesehen. Die haben die OP extra 1-2 Wochen nach hinten verschoben, weil sie es gerne innerhalb der Ferien machen wollten, damit er nicht so hohe Ausfallzeiten in seiner Schule hatte. Und in dem schriftlichen Befund war die Histologie noch nicht drin. Mhm. Das heißt, die fehlte, der ist inzwischen operiert worden, aber die Histologie fehlt. Aber ich habe ihn vor der OP noch mal gesehen, wo ein für mich sehr erfreuliches passiert ist, nämlich, dass die Lymphknoten kleiner geworden sind. Das hätte ich jetzt bei einem Lymphom gar nicht erwartet. Von daher sitze ich jetzt auf heißen Kohlen und am Anfang hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass es einfach ein echten Hodgkin zum Beispiel Lymphom ist. Aber ich weiß es jetzt noch nicht abschließend.
Gut, aber das ist eben auch die Ungewissheit, mit der natürlich erstmal unsere Patienten, aber auch wir manchmal leben müssen, was unsere diagnostischen Entscheidungen angeht. Manchmal dauert es ein bisschen, um zu sehen, ob wir richtig gelegen haben. Und ich hoffe, du wirst in einer der folgenden Folgen noch darüber berichten.
Das werde ich sehr gerne tun.
Gut, wunderbar. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Ciao.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.